Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Lieber zum vierten Mal Bundeskanzlerin oder erneut Fußball-WM gewinnen? Diese Frage wurde Angela Merkel heute gestellt. Bundeskanzlerin erneut oder erneut Fußball-WM-Titel gewinnen? Angela Merkel sagt, beides muss sein. Im Kanzlercheck hat sie das gesagt. Und was dabei noch rumgekommen ist, außer diesen beiden Fragen und die Antwort darauf, das erfahrt ihr hier heute bei uns. Außerdem reden wir über neue Gesetze für alle, die gerne mit Drohnen unterwegs sind. Wir reden über Waffen für alle in Deutschland und über kanadische Steaks. Sebastian Rams ist heute mit an Bord.
Hallo.
Mein Name ist Thilo Jahn. Schönen Donnerstagabend euch.
Deutschlandfunk Nova.
Das schmerzt, wenn man sich gerade eine neue Drohne geholt hat, dann kann man die nicht ganz einfach so frei fliegen lassen, wie man vielleicht gedacht hat, denn ab 1. Oktober gelten neue Regeln. Sebastian hat sie sich ein bisschen genauer für uns angeschaut. Auf was muss man sich da einstellen?
Ich hätte tatsächlich auf einen ganzen Katalog von Neuerungen, die das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur für den Betrieb von unbemannten Fluggeräten erlassen hat. Entscheidendes Kriterium ist dabei das Gewicht der Drohne, weiß André Scholz von der Drohnenflugschule Kopter Zentrale in Hannover.
Wenn Sie eine Drohne haben, die über 250 Gramm wiegt, müssen Sie ab dem 1. Oktober eine Kennzeichnungsplakette anbringen, die eindeutig auf den Besitzer ausgestellt ist, damit auch bei einem Verlust der Drohne der Besitzer ermittelt werden kann. Außerdem, wenn Sie ein Fluggerät über 2 Kilogramm haben, brauchen Sie einen sogenannten Kenntnisnachweis.
Ja, und diesen Kenntnisnachweis, der erbringt zum Beispiel jeder schon mal, der einen Flugschein besitzt, mit dem man dann normale auch Flugzeuge fliegen kann.
Das dürften aber vermutlich die wenigsten haben. Beispiel, ich kann auch kein Airbus. Ich habe zwar dieses Buch, ein Buch gelesen, aber ich kann kein Airbus fliegen. Wie sieht es mit ganz normalen Privatpersonen aus?
Ja, das hängt ganz davon ab, was du mit der Drohne überhaupt machen willst. Willst du eine Drohne ohne Kamera in der Öffentlichkeit fliegen lassen und damit auch nicht irgendwie Geld verdienen, dann kannst du so eine Bescheinigung dafür von einem Luftsportverein bekommen, nachdem die dich entsprechend eingewiesen haben, was man da alles beim Fliegen beachten muss. Das geht auch online. Die Drohne muss in dem Fall aber leichter als 2 Kilogramm sein. Dann darfst du deine Drohne auch über 100 Meter steigen lassen und musst nicht wie bisher dann bei 50 Metern abstoppen.
Muss man dafür Flugstunden nehmen?
Nein, musst du nicht. Etwas anders ist das aber, wenn die Drohne 2 Kilo oder mehr wiegt oder wenn die Drohne eben dann eine Kamera an Bord hat oder, dritter Punkt, du willst sie für gewerbliche Zwecke nutzen, dann musst du zwar keine Flugstunden nehmen, aber eine theoretische Prüfung ablegen, ja, wie bei einem Autoführerschein auch, und das geht in diesem Fall dann eben nicht online, und die über 50 Fragen der Prüfung, die betreffen dann die Bereiche Luftrecht, Navigation und Meteorologie und müssen zumindest 75% korrekt beantwortet werden. Jetzt kannst du vorher ein eintägiges Seminar machen, ist nicht offiziell Pflicht, erhöht aber ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, dass du auch die Prüfung bestehst tatsächlich.
21. September ist heute und am 1. Oktober gelten die ganzen Regeln. Kann man das noch locker schaffen bis zum 1. Oktober?
Ja, für die erste Variante, also für diesen einfachen Nachweis für Privatpersonen und für Drohnen unter eben 2 Kilogramm, sollte das überhaupt kein Problem sein, sagt André Scholz. Alle anderen müssen sich einfach nur ein bisschen mehr anstrengen.
Für gewerbliche Piloten, die dann einen etwas umfangreicheren Kenntnisnachweis bei einer anerkannten Stelle benötigen, die müssen sich schon ein bisschen vorbereiten. Aber wer gut im Lernen ist und alle Dokumente rechtzeitig zusammenkriegt, der sollte es vielleicht auch noch bis zum 1.10. schaffen können.
Ja, also ranhalten, dann muss die Drohne ab Oktober auch nicht am Boden bleiben. Und wichtig ist auch, wer eine Drohne ab 5 Kilogramm, also so ein bisschen schon richtige Brecher, fliegen will oder zum Beispiel als Fotograf näher als 100 Meter an offizielle Verbotszone heransteuern möchte, der muss bei der zuständigen Landesluftfahrtbehörde eine Erlaubnis beantragen.
Hast du gerade gesagt, Verbotszone? Was zählt denn da ab 1. Oktober zu diesen Verbotszonen genau?
Ja, so einiges, zum Beispiel Strommasten, Bundesstraßen, Naturschutzgebiete, auch Menschenansammlungen und Krankenhäuser, aber auch Einsatzorte von Polizei und Rettungskräften. Ganz wichtig heutzutage, wo so viele Leute gaffen. Ne? Darfst du auch nicht mit einer Drohne ranfliegen. Industrieanlagen, Kontrollzonen von Flugplätzen, also so An- und Abflugbereiche und ganz wichtig, Wohngrundstücke.
Also ganz schön viel. Wohngrundstücke, zählen da auch normale Mehrfamilienhäuser zu?
Das ist meiner Meinung nach mit das Beste an den neuen Regelungen. Ja, sagt Andreas Scholz.
Da zählen eigentlich alle Wohngrundstücke zu, wo Personen drin wohnen, da zählen natürlich auch die Mehrfamilienhäuser zu. Allerdings kann man dafür auch wieder Ausnahmegenehmigungen bekommen. Aber da sind sich die ganzen Bundesländer noch nicht so einig, wo das funktioniert, wie das funktioniert.
Ja, auf der Seite des zuständigen Bundesministeriums, da war ich heute, da steht unter Ausnahme, der durch den Betrieb über dem jeweiligen Wohngrundstück in seinen Rechten Betroffene stimmt dem Überflug ausdrücklich zu. Also da muss man dann hingehen und fragen, ob das möglich ist, darüber zu fliegen. Das dürfte aber bei Mehrfamilienhäusern in der Stadt nicht so einfach sein, denke ich mir. Da müsstest du ja eigentlich dann jeden einzelnen Mieter fragen,
verteilen, ne?
Alles durchklingeln und abfragen, ob du drüber fliegen darfst. Wer jetzt aber trotzdem auf seinem Balkon sitzt und von der Drohne belästigt wird, kommt ja schon mal vor, sollte sich hüten, irgendwas in deren Richtung einfach zu schleudern, Stein, Stock, was auch immer. Das wäre trotz allem nämlich Sachbeschädigung und möglicherweise sogar ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr, warnt André Scholz.
Schau her. Oh, vielleicht warten, bis der Falke kommt, der den irgendwie vom
Himmel holt. Oder selber einen abrichten, natürlich.
Für Drohnenbesitzer gelten ab dem 1. Oktober neue Regeln, die Drohnen bekommen. Zum Beispiel ein Kennzeichen und die Piloten müssen nachweisen, dass sie sich mit ihrem Fluggerät sehr gut auskennen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Mehr Waffen machen Deutschland sicherer. Das ist eine ziemlich steile These, die in keinem Wahlprogramm der großen Parteien zur Bundestagswahl auftaucht. Wenn es ums Thema innere Sicherheit geht, dann schreiben viele Parteien was von mehr Polizei, mehr Videoüberwachung und die Rolle des Verfassungsschutzes in ihre Programme. Es geht nicht darum, allen Bürgerinnen und Bürgern das Tragen von Waffen zu erleichtern. Genau das fordert aber Caroline Matti. Sie ist 24 Jahre alt, studiert in Berlin Informatik und Physik, ist Mitglied der Jungen Union in Thüringen, ist nicht mehr aktiv dort, aber sie hat einen YouTube-Channel und gibt auf YouTube unter anderem Tipps dazu, wie Frauen sich selbst verteidigen können, unter anderem zum Beispiel mit Gaspistolen. Ich habe heute mit ihr über mehr Sicherheit durch mehr Waffen gesprochen, wollte zuerst von ihr wissen, wann sie sich das letzte Mal unsicher gefühlt hat.
Das passiert relativ häufig, gerade wenn ich abends joggen bin. Es ist nicht so, dass ich totale Angst habe, jetzt rauszugehen. Aber es ist natürlich irgendwie ein unwohles Gefühl, wenn ich irgendwie um 23 Uhr abends durchs Industriegebiet jogge.
Sie haben selbst den kleinen Waffenschein, eine Schreckschusspistole. Ist die da immer mit dabei?
Beim Laufen natürlich nicht, weil die Schreckschusswaffe wiegt ja auch um die 600 Gramm. Das ist sehr unbequem und ihr wisst es wahrscheinlich selber, beim Laufen hat man meistens nicht unbedingt so die Tragemöglichkeiten dabei.
Trotzdem sagen Sie, auch wenn die Fallzahlen etwas gestiegen sind in Sachen Gewaltkriminalität, es ist doch gut, wenn jeder Zugang zu einer Waffe hat.
Also jeder mit der Einschränkung natürlich, dass die Person zuvor überprüft wird, auch polizeilich überprüft wird und als zuverlässig eingestuft ist.
Dass sich jemand aber im Laufe des Lebens irgendwie verändern kann?
Also normalerweise entsteht Kriminalität in der starken Form ja nicht von jetzt auf gleich. Das ist ja meistens ein Prozess, der oft auch schon in jungen Jahren beginnt und sich dann immer weiter fortführt. Die wenigsten wirklich Kriminellen fangen ja an und bringen jetzt irgendwelche Menschen um von jetzt auf gleich. Das entwickelt sich ja irgendwo. Von daher bin ich relativ fest davon überzeugt, dass es jetzt eben ein schleichender Prozess ist, der sich auch aufhalten lässt, wenn er auffällt und der auch nicht einfach so aus dem Nichts entsteht. Der hat andere Faktoren.
Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Jede Waffe mehr erhöht doch auch die Gefahr, dass sie auf irgendeine Art und Weise verwendet wird, oder?
Das sehe ich anders. Es ist im Prinzip im Sportbereich ein Sportgerät, wie zum Beispiel auch ein Tennisschläger oder Schlittschuhe oder ein Fußball. Und wer eine Waffe als Sportgerät verwendet, der weiß auch, wie er damit umgehen muss. Das ist bei Jägern genau das Gleiche. Das ist für Jäger auch ein Gebrauchsgegenstand, ein Werkzeug, wo sie auch gelernt haben, es entsprechend einzusetzen. Natürlich bin ich absolut der Ansicht, dass die Leute das vorher lernen müssen, dass sie das Wissen dafür benötigen.
Das heißt, die Sicherheitslage in Deutschland stufen Sie so ein, dass man diesen Schritt weiter jetzt gehen sollte?
Ich sehe nicht so die große Auswirkung auf die Sicherheitslage an sich. Es wird die Sicherheitslage weder verbessern noch verschlechtern.
Dann braucht man es eigentlich auch gar nicht, oder?
Na, das Brauchen ist immer so ein bisschen subjektiv. Es kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. Es kann sehr hilfreich sein und es ist
Was kann denn an einer Waffe, wenn man sie mitführt, hilfreich sein?
Wenn man angegriffen wird, auch schlimm angegriffen wird, hat man eine Möglichkeit, sich effektiv zur Wehr zu setzen und weiß auch, dass diese Möglichkeit auf jeden Fall funktioniert, was vielleicht mit einem Pfefferspray nicht so gegeben ist.
Da geht man aber aus, dass man einen ganz schön verantwortungsvollen Umgang mit der Waffe drauf hat.
Natürlich, den muss man auch lernen. In Deutschland bekommt keiner eine Waffe einfach so. Das ist ein relativ langer Prozess. Man muss ein Jahr lang Mitglied in einem Verein sein. Man muss diverse Prüfungen absolvieren. Man muss Sachkundenachweise vorlegen. Und dann kann man erst die Waffenbesitzkarte beantragen. Das heißt, das Ganze dauert schon mal mindestens ein Jahr. Ist relativ teuer. Das heißt, jemand, der die Waffe nur haben möchte, um damit Unfug zu bauen, der wird sie sich nicht legal beschaffen, sondern auf dem Schwarzmarkt, was weitaus günstiger ist. Und dem ist es ja dann mehr oder weniger auch egal, ob die Waffe nun legal ist oder nicht. Ich sehe das allerdings so, dass Leute, die sich eine Waffe legal besorgen, dementsprechend engagiert sind. Sie wollen die Waffe haben, sie wollen sich darüber informieren und sie sind auch bemüht, alle Auflagen zu erfüllen.
Orlando, San Bernardino, Newtown, Aurora, Littletown, Colorado, alles Fälle gewesen in den Staaten, wo sich Menschen Waffen besorgt haben, weil dort Waffengesetze auch ein bisschen einfacher sind, die dann zu was ganz Schlimmem geführt haben.
Man muss dazu sagen, dass es in den USA nicht das einheitliche Waffengesetz gibt. Jeder Bundesstaat macht mehr oder weniger sein eigenes Ding. Und in den USA ist es so, dass es sehr strenge Bundesstaaten gibt, die teilweise härtere Gesetze haben als Großbritannien. Und es gibt sehr liberale Staaten, die lockere, noch entspanntere Gesetze haben als zum Beispiel Tschechien. In Deutschland ist es natürlich so, dass es eine Bundesgesetzgebung, das ist für jeden verbindlich. Daher kann man nicht immer von den USA reden. Man muss schauen, um welchen Bundesstaat geht es, wie ist dort die Regelung, was ist da legal, was ist da verboten. Und da muss viel stärker differenziert werden und das fehlt mir aktuell doch sehr stark in der Debatte.
Mhm. Es taucht auch gar nicht auf, dieses Thema, lustigerweise in der Politik, oder?
Richtig, das ist ja genau das Problem daran. Es wird immer von den amerikanischen Verhältnissen geredet.
Nee, man könnte auch sagen, das ist einfach kein Thema für Deutschland.
Würde ich so eher nicht ganz, da kann ich nicht ganz zustimmen. Es ist natürlich irgendwo ein Thema, das Thema Sicherheit mit oder auch Durchschusswaffen ist in Deutschland nicht so präsent, das stimmt.
Glauben Sie nicht, dass zum Beispiel Selbstverteidigungskurse oder ein anderes, was jetzt nicht auf die Waffe ausgelegt ist, auch ein Ziel erfolgen? Genau das, dass man sich sicher fühlt?
Also ich halte Selbstverteidigungskurse an sich für sehr sinnvoll, sollte auch jeder mal gemacht haben, aber ich sehe da nicht so die erfolgsversprechenden Handlungsmöglichkeiten dadurch. Ein Kurs vermittelt natürlich Wissen, was sehr hilfreich sein kann, aber es kommt sehr stark auf die jeweilige Situation an, ob man es einsetzen kann, wen man gegenübersteht, wie gut trainiert jetzt vielleicht der Angreifer ist. Das heißt, mit den Techniken kann man Erfolg haben, sie sind aber nicht unbedingt so zuverlässig. Gerade wenn man vielleicht körperlich dem Angreifer doch sehr stark unterlegen ist, der Angreifer vielleicht Kampfsportler ist, regelmäßig trainieren geht, dann kommt man mit den Techniken doch sehr schnell an seine Grenzen.
Caroline Matti ist Mitglied in der Jungen Union in Thüringen. Sie träumt von einem Deutschland, in dem sie persönlich eine Waffe in der Öffentlichkeit mitführen darf. Was die großen Parteien zum Thema innere Sicherheit in ihre Parteiprogramme geschrieben haben, das haben wir heute früh in unserer Frühsendung Hielscher oder Hase für euch herausgefunden. Im Parteiprogramm-Check könnt ihr nochmal nachlesen und nachhören auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
In New York läuft gerade die Ausstellung Dogumenta, nicht zu verwechseln mit der Documenta in Kassel, die ist schon vorbei. Bei der Dog-Umenta geht es in erster Linie um Hunde, Sebastian.
Ja, so sieht's aus. Und das, weil New York gerade das Mekka für Hundebesitzer zu sein scheint. Da ist die Dogumenta das nächste Highlight. Vor kurzem gab es ja schon das Barkfest, ein Festival, wo sich Hunde zum fröhlichen Herumbellen getroffen haben. Ganz nett. Und jetzt eben die Dogumenta. Dabei handelt es sich zwar in erster Linie um eine Kunstausstellung für Hunde, die auch noch von dem Hund Rocky kuratiert wird. Aber was ist so ein Hund schon ohne sein Frauchen oder sein Herrchen? Die sind natürlich auch mit dabei. Da gibt es zum Beispiel Ausstellungsflächen direkt am Hudson River, schön gelegen, mit unterschiedlichen Ausstellungsstücken wie einer Sofagarnitur in knackigem Pink, aber natürlich in Hundegröße, das muss schon sein. Und das Beste, im Gegensatz zu uns bei Kunstausstellungen, ja, dürfen die Hunde alles berühren und beschnüffeln und anpinkeln, so ist das. Das sagt zumindest die menschliche Veranstalterin Jessica Dawson, die sagt, jede Markierung der Kunst wäre ein großes Kompliment. Wenn der Hund dagegen pinkelt, kommt es einem Kaufwunsch auf einer Auktion gleich. Das begrüßen wir natürlich.
Ach, schau an, ne? Nicht der rote Kleber
genau,
unter
nicht
dem
der rote
Bild,
Dot, der Punkt, genau.
Sondern einfach die Urinspur.
Richtig.
Nicht zu verwechseln, das gilt für den Hund und nicht für den Mensch, also nicht Pipi machen an Gemälde, wenn man demnächst irgendwie auf einer Ausstellung ist. Das kann auch sein, dass der Hund dann ausrastet und alles zerfleischt und zerflattert, damit haben die auch kalkuliert.
Das kommt vor, ist ja nicht alltäglich für Hunde, so viel Kunst zu konsumieren, aber gar kein Problem. Auch für die entsprechende Beruhigungstherapie ist gesorgt. Es gibt sowas wie Seelsorger. Seelsorger, die kümmern sich um das geistige Wohl der Vier, aber natürlich auch der Zweibeiner. Und über genügend potenzielle Besucher verfügt die Stadt New York auch. Allein in New York City leben 85.000 registrierte Hunde. Die Dunkelziffer soll aber 5-mal so hoch sein. Übrigens noch kurz die beliebtesten Hundenamen in der Stadt der Singles sind übrigens Bella bei den Mädels und Max bei den Jungs.
Ach, das ist doch schön. Das deckt sich dann natürlich mit den Vornamen deutscher Kinder.
Ja, muss man aufpassen bei der Schnittmenge. Ne?
Wieder ein bisschen. Ganz schön viele Hunde in New York. Hoffentlich stehen die nicht alle in der Schlange dann da, sondern kommen ordentlich rein bei der Ausstellung Dogumenta. Nicht zu verwechseln mit der Documenta in Kassel. Wir sind hier in New York. Das Ganze schreibt sich Dog-Umenta.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Jede Wahl steht für sich und die Spannung ist immer die gleiche und dann am Sonntag erreicht sie natürlich den Höhepunkt. Bis Samstag kann ich noch selbst was tun Und am Sonntag warte ich dann.
So sieht's aus. Nochmal auf den Punkt gebracht von Angela Merkel. Vor der Wahl will man ja möglichst viel immer aus denjenigen rausholen, die es zu wählen gibt. Deswegen gibt es auch unzählige Formate, eins nach dem anderen, eine Wahlarena und immer schön die Fragen von den Bürgern / Zuschauern an die Spitzenkandidaten oder an die Kanzlerkandidaten. So auch heute der Kanzlercheck Teil 1 mit Angela Merkel und morgen dann Kanzlercheck Teil 2 mit Martin Schulz. Für Deutschlandfunk Nova hat sich diese Veranstaltung heute Paul Vorreiter angeschaut. Paul, was kam heute Neues bei rum?
Also so richtig überraschende Neuigkeiten gab es nicht in weiten Teilen des Gesprächs. Eine Stunde ging das ja, referierte Merkel aus dem Regierungsprogramm oder verwies darauf, was sie jetzt schon mit der Großen Koalition gemacht hat. Ein Thema, was ja jetzt allerdings so in der Schlussphase vom Wahlkampf gerade jetzt von jüngeren Leuten häufiger um die Ohren fliegt, scheint die Pflege zu sein. Wir erinnern uns ja noch an den Auftritt von dem jungen Pfleger in der ARD-Talk-Sendung im Fernsehen, der ihr ja vorgeworfen hat, bei der Pflege zu versagen. Und nun meldete sich eine junge Pflegerin aus Görlitz.
Ja, hallo Frau Merkel.
Hallo.
Meine Frage, wie genau wollen Sie den seit Jahren bekannten Notstand in der Pflege denn bekämpfen?
Ja, wir haben, wie Sie vielleicht auch wissen, ja eine ganze Menge in der Pflege jetzt in den letzten 4 Jahren gemacht, aber das reicht noch nicht. Das will ich gleich vorneweg sagen.
Sie verwies einfach auf das, was getan wurde, dass aber noch viel getan werden müsse. Sie ist auf die Reform der Ausbildung der Pflege zu sprechen gekommen, dass Azubis da jetzt bald kein Schulgeld mehr zahlen müssen, sondern eine Ausbildungsvergütung bekommen sollen. Ein neuer Personalschlüssel, weniger Bürokratie. Doch das stellte alles die Hörerin nicht wirklich zufrieden.
Ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, durch die Betreuungskräfte in den Pflegeheimen ein bisschen auch Entlastung geschaffen, dass Kuchenbacken, einige einfache Dinge mit den zu Pflegenden machen, nicht mehr voll die von den Pflegefachkräften geleistet werden muss.
Also das kann ich so gar nicht bestätigen. Okay. Also die Pflegefachkräfte sind immer noch richtig im Leistungsdruck, weil jetzt die Betreuungskräfte bei uns, die nehmen uns zwar die ergotherapeutischen Aufgaben ab, das Backen, das Spazierengehen, aber das ist ja im Endeffekt eigentlich auch keine Fachkraftarbeit. Wir sind ja direkt am Klienten, am Patienten. Wir müssen ja die Medstellen mit den Ärzten kommunizieren und alles. Und das wird immer mehr.
Also was die Pflege angeht, scheint Merkel jetzt noch hier so auf den letzten Metern doch nochmal so einen kleinen Weckruf zu bekommen.
Also schwierige Performance der Kanzlerin an dieser Stelle. Was ist mit den ganzen anderen Themen, die im Wahlkampf so ein bisschen zu kurz kommen gefühlt? Klima, Digitalisierung, wurde da was Konkretes versprochen?
Nun also beim Klima, bei den Klimaschutzzielen, die Bundesregierung sich gesetzt hat, da hat tatsächlich ein Hörer noch häufiger nachgefragt und nachgehakt, denn er wollte von Kanzlerin Merkel wissen, warum sie sich eigentlich auf ein genaues Datum zum Kohleausstieg nicht festlegen will. Und ja, das war seine Antwort dazu.
Also es werden ja noch ständig neue Kohlekraftwerke gebaut und die werden ja jetzt nicht... ja, aber trotzdem werden noch weiter Kohlekraftwerke gebaut und damit... Sie sagen, vielleicht stehen keine mehr 2050, vielleicht stehen noch welche, aber das ist doch nicht die richtige Richtung, um die Klimaziele erreichen zu können.
Also da merkt man schon auch, dass sie so ein bisschen ins Schwimmen gekommen ist. Da wollte der Hörer schon noch konkrete Antworten. Sie hat darauf verwiesen, dass ja jetzt dieser Energieeinsparplan, der wird ja 2018 nochmal überarbeitet. Da setzen sich dann Wirtschaft und Gewerkschaften zusammen mit der Bundesregierung nochmal hin und sagen, wie können wir bei Verkehr oder Energie einsparen. Aber das scheint tatsächlich vielleicht so auch so ein Thema zu sein, wo sie doch relativ vage bleibt. Mhm. Und das nächste Thema, das auch angeschoben wurde gleich zu Beginn, ist das Thema Digitalisierung. Also wann haben wir überall flächendeckend in Deutschland schnelles Internet? Und auch da ist Frau Merkel so ein bisschen ins Schwimmen gekommen, hat nicht so sehr den Fokus darauf gelegt, was jetzt schon in ihrer Regierungszeit passiert ist, obwohl sie da auch einige Beispiele genannt hat, sondern hat da auch eher einen Blick in die Zukunft gewagt.
Deshalb wird für die nächsten 4 Jahre es wichtig sein, dass wir wirklich die Gigabit-Ausrüstung hinbekommen, 5G als neuen Standard, und wir wollen da bis 2021 flächendeckend alle Grundentscheidungen getroffen haben, und dann wird es noch ein wenig dauern, bis das auch alles umgesetzt wird.
Also es scheint so, als würde bei den, sag ich mal, jüngeren Themen oder Themen, die die jüngere Bevölkerung eher ansprechen, als würden dann doch noch sehr viele Baustellen existieren.
Solche Formate wie den Kanzlercheck sind wichtig, sie sind aber auch schwierig, weil natürlich Fakten auf Fakten und Meinungen auf Haltungen treffen und man dann selber entscheiden darf, war das jetzt gut, war das jetzt schlecht. Morgen gibt's den zweiten Teil des Kanzlerchecks, bei dem die jungen Radiowellen der ARD eben zusammen Fragen sammeln und sie dann stellen. Heute an Merkel und morgen an Martin Schulz. Das Wichtigste daraus, das hört ihr dann natürlich hier bei uns morgen Abend in der Redaktionskonferenz.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir sprechen gleich über das Freihandelsabkommen CETA zwischen der Europäischen Union und Kanada, das seit heute vorläufig in Kraft getreten ist. Das bedeutet auch, dass wir dadurch ein bisschen mehr kanadische Produkte bei uns bekommen. Sebastian, wir haben gerade schon gesprochen, kanadische Produkte, da ist uns nicht so wahnsinnig viel, eingefallen.
Wir mussten ein bisschen googeln oder eine andere Suchmaschine bedienen, um auf was zu kommen. Und du hast was gefunden?
Cranberries natürlich, ne? Klar, Cranberry-Saft, der kommt in erster Linie auch aus Kanada. Wildlachs, ja, auch das. Naturreis, dann nochmal so ein bisschen. Ahornsirup, der Klassiker natürlich, wir haben auch drüber gekommen.
Und diese Poutine-Soße hast du, genau.
Das ist natürlich, Poutine ist ja dieses Gericht, dieses absolut bemerkenswerte, sage ich jetzt mal, ohne das nicht zu krass in eine Ecke zu stellen, wo Pommes mit Bratensoße und dann noch ein paar Käseflöckchen drüber.
Richtig.
Das könnt ihr übrigens nachhören. Wie das schmeckt, findet ihr auf unserer Seite deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Was ist eigentlich daraus geworden? CETA, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, da hat man nicht mehr so viel mitbekommen in letzter Zeit. Letztes Jahr im Herbst wurde in Brüssel da heftig diskutiert, es wurde heftig gestritten. Die kanadische Handelsministerin, die reiste dann vorzeitig ab. Viel Aufregung, weil Belgien da nicht mitmachen wollte. Es hat dann doch geklappt. Und heute, am 21. September 2017, tritt dieses Abkommen vorläufig in Kraft. Was es genau bedeutet, darüber habe ich heute mit Jule Reimer aus unserer Wirtschaftsredaktion gesprochen. Ich wollte zuerst von ihr wissen, was sich in meinem Leben jetzt durch CETA ändert.
In deinem Leben hat sich heute Morgen vielleicht doch noch nicht so ganz viel geändert. Das heißt, es gibt jetzt nicht den großen Knall, aber du wirst schleichend in deinem Alltag feststellen, dass sich was ändert. Mhm. Also zum Beispiel, es gibt jetzt mittlerweile schon mehr Direktflüge nach Kanada, nach Vancouver zum Beispiel, von Frankfurt aus, weil eben sich die Airlines Air Canada auf mehr Geschäftskontakte einstellt. Mhm. Du wirst künftig mehr kanadische Steaks zu günstigeren Preisen einkaufen können, wenn du nicht gerade Vegetarier bist, weil nämlich Zölle abgeschafft werden und die EU viel größere Einfuhrmengen erlaubt. Und wenn du wiederum Kanadier wärst, dann könntest du jetzt billiger irgendwelche europäischen Textilien einkaufen, weil da eben auch weniger Zölle drauf liegen. Und wenn du bei einer Firma arbeiten würdest, die jetzt gerne in Kanada investieren möchte, da eine Niederlassung aufmachen möchte, zum Beispiel die Müllentsorgungssysteme hat und die könnte sich jetzt halt auch bewerben, bei kanadischen Städten da das Müllsystem zu übernehmen.
Also zusammengefasst, mehr Kanada spürbar bei uns. Was bedeutet eigentlich diese Vokabel vorläufig in dem Ganzen? Weil es ist ja noch nicht das Endgültige, sondern da steht ja immer noch mal drin, dass es handelt sich hier ums vorläufige Freihandelsabkommen.
Genau, zwei Einschränkungen vorläufig, weil nämlich für das gesamte Abkommen noch die europäischen Nationalparlamente, also der Deutsche Bundestag und auch Regionalparlamente zustimmen müssen. Also der Bundesrat muss bei uns wahrscheinlich auch noch seinen Senf dazugeben. Außerdem ist es nicht komplett in Kraft. Also es gibt ja einen ganz umstrittenen Teil in diesem Abkommen. Das handelt sich ja nicht um reines Zollsenkungsabkommen, wie früher diese Handelsverträge waren, sondern da ist jetzt auch direkt der Investorenschutz mit eingebunden. Das sind diese Sondergerichte. Da können sich ausländische Investoren hinwenden, wenn sie das Gefühl haben, durch ein neues Gesetz würden sie in ihren Rechten beeinträchtigt und sie können weniger Gewinne machen. Und dann wird eben abgewogen, war das Gesetz berechtigt oder nicht. Oder muss zum Beispiel dann das Land, das dieses Gesetz gemacht hat, dann dollen Schadensersatz zahlen. Und da kann man richtig Ärger kriegen.
Warum ist das nochmal so heikel, Jule, dieses Investorenschutzkapitel?
Weil es eben so viel teuer werden kann. Also zum Beispiel Rumänien, da gibt es Berg. Und da, die hatten ein Investitionsschutzabkommen mit Kanada, ein altes, das soll jetzt eben ersetzt werden. Und dann haben Bergbauunternehmen, Kanadier haben in Rumänien investiert. Dann wurden irgendwelche Gesetze geändert. Es wurde versucht, mehr Umweltschutz einzuführen. Und manchmal sind auch Gesetze schlecht gemacht. Das kann auch vorkommen oder es gibt willkürliche Enteignungen. Aber die Unternehmen können eben vor diese Sondergerichte gehen, also nicht den normalen nationalen Rechtsweg, und können sagen, hallo, meine Gewinnerwartungen sind gefährdet. Ihr zahlt jetzt Schadensersatz. Und das hat zur Folge möglicherweise, dass Umweltgesetze auch schnell zurückgezogen werden.
Das heißt, im Endeffekt hat dieses Freihandelsabkommen CETA dann direkte Auswirkungen, die in dem Fall ja negativ sind für Umwelt und vielleicht auch für Tierschutz, ja?
Genau, das sind die Befürchtungen. Das eine ist eben, dass Investoren da Gesetze verhindern können. Und zwar nicht nur über diesen Investorenschutz, sondern die Staaten werden jetzt auch verpflichten sich gegenseitig, wenn ich ein neues Umweltgesetz machen will, dann muss ich erstmal die andere andere Seite konsultieren. Also die in Sachsen gibt es Bergbau. Die Sachsen müssten dann eventuell kanadische Bergbauunternehmen konsultieren. Und andererseits ist es so, durch die Marktöffnung gibt es auch Preisdruck. Also die Kanadier haben zum Beispiel deutlich geringere Tierschutzbedingungen in der Landwirtschaft. Das heißt, die können möglicherweise viel billiger produzieren. Und das kann wiederum Preisdruck auf die Europäer ausüben.
Comprehensive Economic Trade Agreement, kurz CETA, noch einfacher, Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada. Das tritt heute vorläufig in Kraft. Einschätzungen und Erklärungen dazu waren das von Jule Reimer aus unserer Wirtschaftsredaktion.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
An dieser Stelle reden wir über Lieblingscomic-Figuren aus der Kindheit. Sebastian und ich haben gerade schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, wen wir denn da so kennen. Ich konnte mich nicht richtig festlegen. Ich fand Idefix immer ganz nett aus Asterix und Obelix. Ja. Bin aber auch großer Lucky Luke-Fan, weil mein Bruder die Heftchen da immer rumlagen. Das fand ich immer cool, wie der aus dem Grashalm da gekaut hat.
Ja, ich bin bei den Hunden immer hängen geblieben. Scooby-Doo fand ich toll. Und Mudley, das ist dieser tolle Hund, der immer so lustig lacht. So. Kennst du den? Der hat so ein kehliges Lachen. Ja, du verdrehst schon die Augen.
Kannst du nochmal so lachen?
Nee.
Kommen wir zu einer Figur, die selbst nach 40 Jahren immer noch sehr angesagt ist.
Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya.
Seit 2013 zieht sie mit ihrem Freund Willi als 3D.
Verdient sie eigentlich noch Geld mit dem Lied?
Cartoon um die Grashalme. Aber man muss sagen, Biene Maya ist auch nicht mehr so ganz frei von allem, ne? Von allen Abscheulichkeiten und Perversitäten. Was ist da los?
Ja, da hast du, wenn überhaupt in deinem Leben, Tilo, damit vollkommen recht. Denn was die amerikanische Mutter Chael Robinson in der Folge 35 der ersten Staffel bei Netflix entdeckt hat, ist schier unglaublich, Tilo. Den schemenhaften Umriss eines Penis. Auf der Innenseite eines umgestürzten und ausgehöhlten Baumstamms. Zum Glück nicht wirklich in 3D, weil sich Gott sei Dank ja nur sich um einen Baumritzpenis, so einen animierten, gehandelt hat. Ja?
Man fragt sich, warum das da drauf ist. Aber wie hat denn die Mutter da eigentlich reagiert, die den Penis entdeckt hat?
Aufgeregt hat sie sich auf Facebook. Sie war total angeekelt von der Szene und findet, es gebe keinen Grund, warum sich Kinder sowas anschauen sollten. Am Ende der Empörungswelle hat Netflix die Folge dann gelöscht. Einfach schade eigentlich. Also meiner Meinung nach doch eine gute Vorbereitung. Im sicheren familiären Umfeld ist ja ganz wichtig, dass junge Menschen darauf vorbereitet, was sie in den öffentlichen Toiletten dieser Welt so erwartet. Da gibt es ja gerne auch mal einen Penis oder was auch immer, ne? Kennst du ja?
Gekritzelt, ich dachte, oder? Das ist immer heile Welt. Ich dachte, das soll immer heile Welt da zeigen, so wie es eben nicht ist. Ja, Fluchtort noch.
Ja? Biene Maya, ne? In die Baumhöhle rein, ja. Aber eine Sache noch, ich habe mir das angeguckt, keine Ahnung, wie die das überhaupt gesehen hat. Also man muss das Bild schon einfrieren und dann musst du es wirklich ganz, 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 ganz hell machen.
Verschwörungstheorie.
Ja, und dann mit einem Filzstift vielleicht nochmal nachzeichnen, damit man irgendwas erkennt. Und selbst dann ist es halt das ein Penis. Ist eine
Verschwörungstheorie.
Aber warum der da ist, ich weiß es nicht.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Och Gott, ist sie toll. Die Energiewende, oder? Grüner Strom zu Hause aus der Steckdose. Schön, wenn alles klappt irgendwie, ne, mit der Technik. Also wenn es genügend Windräder gibt und wenn es genügend Solaranlagen gibt und genügend Speichermöglichkeiten, dann ist es toll. Denn die Speicher für diese Energie, das ist momentan das große Problem. Gibt mal Zeiten, da scheint ja die Sonne mehr und da gibt es vielleicht auch irgendwie viel Wind. Und dann gibt es mal wieder Flaute und da brauchen wir dann trotzdem Strom. Deswegen sind Speicher so wahnsinnig wichtig. Heute stellen wir euch eine Lösung für dieses Problem vor: flüssiges Salz. Das könnte der sonnige Speicher der grünen Zukunft sein. Und so ein Riesenspeicher mit flüssigem Salz, der befindet sich im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Wir haben unseren Reporter Stefan Beuting dorthin gesteckt. Stefan, beschreib mal, wie sieht's bei dir aus?
Ich stehe hier auf einer Plattform. Die ist so ungefähr 3 Meter hoch. Und von hier aus hat man einen tollen, unverstellten Blick auf einen riesigen Metallzylinder. Der ist so ungefähr 14 Meter hoch. Und da drin ist eine interessante Mischung aus Schotter und einer Flüssigkeit. Aber diese Flüssigkeit ist nur auf den ersten Blick eine ganz normale Flüssigkeit. Da steckt mehr drin. Thomas Bauer steht hier neben mir. Der ist hier vom Institut für Technische Thermodynamik. Und das, was da drin ist, sieht zwar aus wie Wasser, ist aber was ganz anderes.
Genau, wir nutzen hier Nitratsalze, die bei niedriger Temperatur schmelzen. Und wir nutzen hier wasserfreie Salze, um Wärme zu speichern.
Warum ist Salz eigentlich so wahnsinnig clever, so wahnsinnig gut, wenn es um Energiespeicherung geht?
Also die Salz hat einfach diesen entscheidenden Vorteil. Wenn das eben über 220 Grad wird das flüssig und dann hast du eine riesige Range nach oben. Dann kannst du das voll pumpen, dieses flüssige Salz, und das nimmt immer mehr Energie auf. Und weil es eben flüssig ist, kannst du es eben auch leicht wieder entnehmen. Und so sind eben Thomas Bauer und auch viele andere Forscher, die sich damit beschäftigen, auf die Idee gekommen, dann nehmen wir Natriumsalz.
Ja, also bei dem Salz ist der wesentliche Unterschied im Vergleich zu Wasser, dass eben keine Drücke entstehen. Das heißt, wir können das Salz in kostengünstigen Behältnissen speichern. Nicht wie im Drucktopf bei Wasser, sondern eben in drucklosen Behältern. Zudem ist es nicht brennbar, wie beispielsweise Öl. Das heißt, Salze haben einfach spezifische Vorteile im Vergleich zu anderen Flüssigkeiten.
Wo kommt denn diese Technik ganz konkret zum Einsatz?
Das ist, wenn du ein Solarthermiekraftwerk hast, ne, dann kannst du ja sagen, wenn die Sonne scheint, dann werden solche Spiegel angestrahlt, die leiten dann entweder die Sonne auf so einen Turm, der in der Mitte steht, da wird es ultra heiß, oder aber du hast das so auf der größeren Fläche, Parabolrinnenkraftwerk heißen die, da wird dann einfach die so eine Flüssigkeit in so einem Röhrchen erhitzt. Das ist total schön. Heiße Flüssigkeit, heißer Turm, super, solange die Sonne scheint. Wenn du dann aber eben davor oder danach auch mal Strom haben möchtest, ne, heißen Dampf, also die Turbine wird angetrieben und der Strom wird erzeugt, dann brauchen wir eben diese Speichertechnologien. Ohne die geht's nicht bei der Energiewende. Und an diesem Punkt forscht der Thomas Bauer hier. Und da geht's eben darum, diese Technik jetzt eben gut, sicher, effizient und ein bisschen kostengünstiger zu machen.
Das heißt, bei der Energiewende bräuchte im Endeffekt jedes Kraftwerk, das irgendwie Strom produziert, so eine Art von Tank.
Also jetzt wird momentan die Technologie eingesetzt im Bereich solarthermische Kraftwerke. Wir schauen aber auch an, ob die Technologie in Deutschland eingesetzt werden kann in konventionellen Kraftwerke zur Flexibilisierung dieser Kraftwerke, da die ja jetzt viel flexibler reagieren müssen mit viel Wind- und Photovoltaikstrom.
In Köln wird die Zukunft getestet beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Da steht ein Flüssigkristall-Wärmespeicher, eine Thermoskanne im Industriemaßstab, die helfen soll, dass Solarthermie auch dann funktioniert, wenn die Sonne mal nicht scheint.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wie steht's eigentlich um die deutsche Sprache, Frau Merkel?
Ja, Hashtag Fedit wie Google. Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.
Fedit w Google. Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Mathis Dirkes hat noch einen anderen Lagebericht zur deutschen Sprache für uns.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Es gibt ja immer wieder Leute, die sich Sorgen um die deutsche Sprache machen. Zum Beispiel, weil viele englische Begriffe eingeführt werden oder weil Jugendliche "Ich gehe Schule" sagen. Aber das ist alles überhaupt nicht schlimm, sagt der Germanist Nils Barlow. Er hat am zweiten Bericht zur Lage der deutschen Sprache mitgeschrieben als Experte für Jugendsprache. Laut Barlow stimmt es nicht, dass unsere Sprache verflacht, weder durch Zuwanderung noch durch Kommunikation im Netz. Er sagt, der riesige Wortschatz des Deutschen wird durch andere Sprachen nur erweitert und aufgewertet. Es sei schon immer so gewesen, dass Sprache sich an gesellschaftliche Veränderungen angepasst habe und dass es sprachliche Moden und Jugendsprache gab. Generell gehe es nicht um richtig und falsch, sondern um die Frage, ob eine Ausdrucksweise situationsangemessen sei, besonders im Schulunterricht. Der Wissenschaftler sagt auch, dass Ausspracheänderungen wie "ich" statt "ich", weggelassene Präpositionen wie bei "gehen wir Freizeitpark" oder Bekräftigungen wie "ich schwör" eigentlich typisch deutsch seien und keineswegs neu. New York, Paris, London. Um diese Städte zu erkunden, ist es sehr praktisch, mit der U-Bahn zu fahren. Aber damit haben Rollstuhlfahrer in vielen Metropolen ein großes Problem, berichtet der britische Guardian. Der hat sich die offiziellen Liniennetzpläne von 7 Großstädten weltweit angeschaut und zeigt dann im Vergleich, wie viele der U-Bahn-Haltestellen wirklich komplett barrierefrei zugänglich sind. Das Ergebnis ist fast immer schlecht. In Paris sind demnach zum Beispiel von 303 Metrostationen nur 9 für reisende Rollstuhlfahrer ohne Helfer geeignet. Und in New York und London sieht es auch nicht viel besser aus. Als Gründe dafür nennen zuständige Behörden Platzmangel und das Alter der U-Bahn-Haltestellen. Aber es gibt auch Großstädte, in denen es besser läuft für reisende Rollstuhlfahrer. In Tokio und Barcelona sind die allermeisten Haltestellen barrierefrei. Am besten schneidet Los Angeles beim Rollstuhlfahrertest ab. Da sind alle U-Bahn-Haltestellen barrierefrei zugänglich. Quaken, das gehört bei Fröschen einfach dazu. Aber einige Arten können ihre eigenen Rufe gar nicht hören. Ein internationales Forscherteam hat zwei Unterarten der gelben Sattelkröte untersucht, die im Regenwald in Brasilien leben. Sie fanden heraus, dass die Tiere tatsächlich taub für ihre eigenen Rufe sind. Teile ihrer Ohren sind verkümmert und das führt dazu, dass sie bestimmte hochfrequente Geräusche nicht wahrnehmen können. Bei den meisten Fröschen ist das Quaken vor allem für die Partnersuche wichtig. Die Forscher vermuten, dass die gelben Sattelkröten sich anders verständigen, und zwar mit visuellen Signalen. Sie sind besonders grell gefärbt und finden sich so möglicherweise leichter als andere Froscharten.
Deutschlandfunk Nova.
Facebook-User Tim Thon findet Peter Tauber von der CDU, sieht aus wie der amerikanische Sänger Moby. Peter Tauber, lieber Tim, ist 9 Jahre jünger. Zu sehen in unserer kleinen Videoserie Ich würde nie, da trifft unsere Reporterin Rahel Klein Spitzenpolitiker von den Parteien, die höchstwahrscheinlich auch in den Bundestag einziehen werden, in einem Berliner Späti. Jetzt ist Rahel hier bei mir. Hi.
Hallo.
Und du wirst erzählen von dem Treffen mit Peter Tauber, der Generalsekretär der CDU. Was hast du über ihn rausgefunden?
Er hat gleich zu Anfang eine ganz besonders schöne Karte aus unserer Fragentüte rausgezogen. In dieser Tüte haben wir immer so Aussagen drin, die Politiker bejahen oder verneinen können.
Ich würde nie einen Minijob machen. Doch, würde ich.
Ja?
Klar.
Wenn es sein muss? Auch zwei?
Zwei macht keinen Sinn. Wenn ich einen finde, den ich komplett machen kann, reicht es ja. Mhm. Ich kann ja eh nur 450 Euro dazu verdienen.
Das stimmt.
Und deswegen, wenn ich es machen wollen würde oder machen müsste, würde ich das natürlich machen.
Peter Tauber hatte ja vor kurzem einen ordentlichen Shitstorm geerntet, weil er auf Twitter zu einer Userin gesagt hatte, wenn sie was Ordentliches gelernt hätte, dann müsste sie keine 3 Minijobs machen. Mhm. Da haben wir uns natürlich gedacht, fragen wir ihn mal, ob er auch 1 oder 2 machen würde. Und er hat auch da erzählt, dass er in den Semesterferien früher im Baumarkt gejobbt und Zementsäcke gestapelt hat.
Schau an. Dafür hat er jetzt im Wahlkampf natürlich keine Zeit. Der Peter Tauber ist ja auch irgendwie, ist der nicht verheiratet oder hat der Familie? Wie ist denn das bei ihm?
Nee, nach allem, was man weiß, ist er ledig. Und da hat sich natürlich eine Frage direkt mal angeboten.
Ich würde nicht hindern.
Wirklich nicht?
Nein,
noch
wirklich
nie
nicht.
Gemacht?
Nein.
Na, also, und es ist auch keine Option?
Nein.
Der kam ein bisschen verzögert, würde ich sagen.
Ah, kein Tinder bei Peter Tauber, Thilo, ja.
Okay. Was hattest du generell so für einen Eindruck von ihm?
Also erst war er so ein bisschen steif und ich fand, da war auch dieser politische Singsang, sag ich mal, der klang bei ihm auch so durch. Aber je länger wir dann da saßen und auch ein bisschen Chips gefuttert und auch was getrunken haben, umso lockerer wurde der. Aber ich glaube, es hat ihm in unserem Späti auch sehr, sehr gut gefallen. Er hat nämlich nicht so richtig einen Stammspäti. Er geht immer nur um die Ecke zur Tankstelle, wenn er was braucht, hat er gesagt.
Da haben wir ihm also auch geholfen. Dieser Späti sieht aber auch wirklich sehr, sehr schön aus. Lass uns über Politik reden. Was wolltest du von Peter Tauber genau wissen?
Also die CDU will ja, so wie die anderen Parteien auch, Fluchtursachen bekämpfen. Und da wollte ich halt mal wissen, wieso fängt man da nicht mal an, keine Waffen an Länder wie Ägypten oder Saudi-Arabien zu liefern? Saudi-Arabien ist ja zum Beispiel am Krieg im Jemen beteiligt. Und da fliehen ja dann Menschen auch wieder und kommen zum Beispiel nach Europa.
Ist eine spannende Frage, vor allem, weil Peter Tauber ja nun mal in der CDU ist, ne? Also der Regierungspartei. Die Waffenlieferung in sehr kleinem geheimen Kreis zusammen mit der SPD genehmigen.
Genau, und da sagt Peter Tauber aber eben, es ist eine Hilfe zur Selbsthilfe.
Ich glaube, dass es ein Teil auch unserer Sicherheitspolitik ist, dass wir, gerade wenn wir selber nicht überall in den Einsatz gehen wollen, wir auch andere Länder entsprechend unterstützen, für Sicherheit zu sorgen.
Und er hat auch nochmal betont, dass Deutschland ja sehr strenge Exportrichtlinien hat, auch wenn die eben, wie du schon gesagt hast, in sehr geheimem Kreis beschlossen werden. Mhm. Ich habe ihn dann auch wirklich nochmal nach Saudi-Arabien gefragt, dass die mit Willen Waffen Kriege führen, aber da ist er einfach nicht richtig drauf eingegangen.
Okay, da kamst du nicht so weit. Da kamst du denn bei einem anderen Thema, zum Beispiel dem Diesel, weiter. Peter Tauber hat ja mal gesagt, er fährt selbst den Diesel, wie Nicola Bär übrigens auch, glaube ich, von der
genau,
FDP,
viele Politiker, die ich getroffen habe, fahren Diesel.
Habt ihr da ausführlicher darüber gesprochen?
Ja, ich habe ihn gefragt, was die CDU da oder was aus seiner Sicht eben getan werden muss. Ich habe ihn auch gefragt, was mit den Leuten passiert, die eben jetzt auf so einem dreckigen Diesel sitzen. Und da sagt er eben, ja, Fahrverbote müssen verhindert werden. Und Leute, die einen Diesel gekauft haben, die dürfen nicht drunter leiden.
Antriebstechnologien, da hinkt Deutschland ordentlich hinterher. Was den Ausbau zum Beispiel der Elektromobilität angeht, war auch ein Thema.
Ja, voll. Und da wollte ich eben auch mal wissen, ob die Politik da nicht härter eingreifen und auch einfach mehr Druck ausüben müsste, damit das einfach mal schneller vorangeht.
Wir leben Gott sei Dank nicht in einem Land, wo die Politik die Wirtschaft macht, sondern Bei uns gibt es Unternehmen und eine soziale Marktwirtschaft und Unternehmen sind selber verantwortlich dafür, ob sie Produkte produzieren, die die Menschen gerne kaufen. Autos zu entwickeln, die wir beide gerne fahren, wenn wir gerne Auto fahren, ich glaube, das sollen die, die das können.
Also im Grunde sagt er damit, die Autohersteller müssen es doch selbst entwickeln. Da sollte man von den Seiten der Politik höchstens Rahmenbedingungen setzen und eine verbindliche Quote für E-Autos zum Beispiel hält er auch nicht für sinnvoll.
Und da ist er ja auf der Linie seiner Chefin eigentlich, ne? Angela Merkel, die neulich auch nochmal betont hat, in dieses Vorhaben 1 Million E-Autos bis 2020, da hat sie auch was kassiert dafür.
Hat sie einkassiert, ist nicht möglich. Und ich meine, es ist natürlich auch ein sehr marktwirtschaftlicher Ansatz, ja, auch den Peter Tauber jetzt erwähnt hat. Die Unternehmen sind selbst dafür verantwortlich, was sie für Produkte produzieren. Dass das dann nicht unbedingt das Beste fürs Klima ist, das scheint an der Stelle dann eher zweitrangig zu sein.
Wenn ihr euch das ganze Interview anschauen wollt mit Peter Tauber von der CDU, dann rauf auf unsere YouTube-Seite, auf unseren YouTube-Channel. Dort gibt es alle unsere Videos zu Ich würde nie, zu diesem kleinen Format. Morgen, Rahel, sprechen wir über...
Morgen geht es noch um mein Treffen mit Cem Özdemir von den Grünen. Der war auch bei mir im Späti. Den kenn ich.
Das hören wir dann morgen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir reden über Sterneküche und Sternespitzengastronomie an dieser Stelle. Sebastian, ich habe es mal erlebt, das einzige Mal, als ich in so einem Sternelokal war, dass Leute den Teller umgedreht haben und drunter geschaut haben, von welchem Porzellanhersteller das war. Also ziemlich angespannte Kiste, die da auch bei den Gästen herrscht. Also
hat aber keiner geweint nachher.
Nicht nur auf der anderen. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist in dem Fall. Ich fand es nur ziemlich krass. Ich dachte, man geht zum Essen dahin, aber das legt jeder
für sich. War der Teller jetzt voll oder leer? Habe ich vergessen.
Was heißt? Für sich selber aus. Spitzengastronomie ist nicht immer alles Gold da, was glänzt. Müssen wir auch festhalten.
Ja, die Gäste wollen es gerne so haben. Da muss auch das Porzellan anscheinend tippitoppi sein. Ist aber eben nicht alle so, nicht immer so. Vor allem in Restaurants mit der maximalen Ausbeute von 3 Michelin-Sternen wie dem Suquet im Süden Frankreichs. Seit fast 20 Jahren wird das Restaurant von den Testern des Hotel- und Reiseführers Guide Michelin durchweg mit 3 Sternen, also der Top-Top-Note, ausgezeichnet. Mhm. Darauf arbeiten die meisten Restaurantbetreiber natürlich ihr Leben lang hin. Ist ja auch die höchste denkbare Auszeichnung. Der Restaurantleiter des Le Suquet, er hat jetzt aber die Nase voll von so viel Glanz und er gibt seine 3 Sterne einfach mal ab.
Will er denn keine Spitzenküche mehr anbieten oder was ist da los?
Das will er schon, aber er hat einfach keine Lust mehr auf diesen psychischen Druck, der mit diesem Michelin-Stern tagtäglich einhergeht. Denn jedes Jahr wird so ein Restaurant 1 bis 2 Mal kontrolliert oder vielleicht sogar 3 Mal, nur weiß keiner, wann das der Fall ist. Das heißt, bei jedem der rund 500 Teller am Tag muss immer alles perfekt sein und doppelt und dreifach kontrolliert werden. Und ja, 2003 war das einem Sternekoch aus Frankreich auch schon mal zu viel. Der hat sich aufgrund dieses wahnsinnig hohen Drucks sogar das Leben genommen. Nach Angaben von Michelin ist es aber das erste Mal, dass ein französischer Koch tatsächlich einfach um die eigene Streichung aus diesem Michelin-Guide bittet.
Kann man sogar vielleicht ein bisschen verstehen, den Druck wegzunehmen. Aufregung in der französischen Spitzengastronomie. Ein Starkoch will nicht mehr mit 3 Sternen im nächsten Michelin-Führer 2018 drinstehen. Spitzenküche will aber trotzdem weiterhin anbieten. Laut Guide Michelin handelt es sich um einen bisher einzigartigen Fall.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Sebastian Rams und Thilo Jahn gibt's dann morgen wieder.
Tschüss.
Bis dahin.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.